Temporär und prekär. Der Literaturpolitik-Podcast mit Svenja Rainer und Son Lewandowski.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Temporär und prekär, die ich heute alleine ohne Sohn moderiere. Ja, das ist der erste Grund, warum das eine Sonderfolge ist. Der zweite Grund ist, dass ihr gleich die Aufzeichnung unserer Abschlussveranstaltung des Literarischen Forums für feministische Stimmen hört, die am 29.11. im letzten Jahr, also 2024, in der Alten Feuerwache in Köln stattgefunden hat. Vielleicht schon an dieser Stelle ein Update für unsere regelmäßigen HörerInnen. Ihr seid zahlreich, hoffe ich. Der Podcast endet nicht mit dem Ende des Forschungsprojekts. Trotzdem kann ich jetzt noch nicht so richtig sagen, wann die nächste Folge kommt. Sohn und ich produzieren diesen Podcast, das ist euch sicher aufgefallen, sehr unregelmäßig, weil wir immer nur dann Folgen aufnehmen und aufnehmen wollen, wenn wir sie gut vorbereitet haben. Also es gibt schon eine Reihe von Ideen für die nächsten Folgen, aber wir müssen schauen, wie und vor allem wann wir die umsetzen können. Zurück zu dieser Folge. Die Veranstaltung, die ihr gleich hört, besteht aus 4 Teilen. Die Veranstaltung wurde eröffnet mit einer Tanzperformance von Elsa Artmann, die sich mit Parallelen und Überlagerungen von kollegialen Arbeits- und Liebesbeziehungen im Künstlerischen beschäftigt. Diese Performance ist nicht Teil dieser Podcast-Aufnahme. Ihr könnt sie aber bei YouTube nachsehen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Die Aufnahme startet gleich mit meinem Vortrag, in dem ich zentrale Ergebnisse des Forschungsprojekts zusammengefasst habe. Da die Beschäftigung mit Barrieren im Verlauf unseres Forschungsprojekts immer wichtiger wurde, haben wir uns bei der Konzeption unserer eigenen Veranstaltung auch mit diesen Fragen beschäftigt. Also, welche Barrieren treten bei Literaturveranstaltungen auf und welche können wir im Rahmen unserer Möglichkeiten abbauen? Dafür haben wir zum Beispiel eine besonders ausführliche Einladung mit Glossar geschrieben. Wir haben den Raum unterschiedlich bestuhlt. Wir haben zentrale Thesen von mir als Handout verteilt. Wir hatten 3 GebärdensprachendolmetscherInnen vor Ort. Die Veranstaltung war relaxed konzipiert, also man konnte umhergehen, den Raum verlassen und wiederkommen. Und die Veranstaltung wurde aufgezeichnet und live gestreamt. In meinem Vortrag versuche ich, in einfacher Sprache zu sprechen. Einfache Sprache unterscheidet sich von leichter Sprache. Leichte Sprache wurde ursprünglich für Menschen mit Lernschwierigkeiten entwickelt. Sie hat ein festes Regelwerk, das Grammatik, Satzbau und Gestaltung regelt. Einfache Sprache hingegen hat kein festes Regelwerk, aber einige Grundsätze. Man vermeidet Fremdwörter bzw. erläutert diese direkt. Man versucht, Sätze kurz zu halten, den Text klar zu strukturieren und vor allem auf Ironie, Metaphern oder Synonyme zu verzichten. Im Anschluss gab es die Möglichkeiten für Rückfragen für das Publikum vor Ort und aus dem digitalen Raum. Der Schwerpunkt dieser Veranstaltung lag nicht so sehr darin, dass ich alle Ergebnisse des Projekts vorstellen wollte. Dafür wird es in diesem Jahr nochmal einen schriftlichen Bericht geben. Viel wichtiger war es mir, dass wir ins Gespräch kommen und dass wir dieses Momentum des Projekts nicht verlieren, sondern anfangen zu überlegen, wie wir mit diesen Erkenntnissen weiterarbeiten können und wollen. Dafür gab es Gespräche an Arbeitstischen. Es gab aber darüber hinaus auch in Köln schon einige Entwicklungen. Zum Beispiel hat sich eine Initiative gefunden, die sich genauer mit Kulturpolitik und literaturpolitischer Lobbyarbeit beschäftigt. Es gab bereits eine erste Veranstaltung unter dem Titel „Einmaleins der Kulturpolitik und wie wir gemeinsam aktiv werden können" im Freien Werkstatttheater in Köln. Die Veranstaltung wurde von Sohn Lewandowski, Bettina Fischer und Jascha Sommer konzipiert. Darüber hinaus haben sich 2 literaturpolitische Arbeitsgruppen in dem Verein Freie Literaturszene Köln e.V. gegründet. Ich hoffe, dass sich dieses Jahr noch mehr Möglichkeiten der Zusammenarbeit und des Wissensaustausches finden lassen. Kulturpolitische Arbeit ist immer aufwendig und findet meistens unbezahlt in der Freizeit statt. Wenn ihr euch bei den Initiativen einbringen wollt, ist das sehr gerne gesehen. Ich verlinke euch beide Initiativen in den Shownotes. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Vortrag. Wenn ihr danach Fragen oder Hinweise habt, schreibt sie mir gerne an die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Ist es? Jetzt ist es auf. Hallo nochmal von mir, hallo auch von dem HDMI-Kabel. Es ist ein großer Freund dieser Veranstaltung und agiert hier sehr subjektiv. Genau, also vielleicht gibt's gleich ein Bild, vielleicht auch nicht, es tut mir leid. Was ich heute vorhabe in diesem Vortrag ist eigentlich unmöglich. Unser Forschungsprojekt startete im September 2022, das war vor 2 Jahren und 2 Monaten und das in 15 Minuten vorzustellen, also was wir erforscht, erkannt, erfragt haben, funktioniert natürlich nicht.
Auch in den anschließenden Weltcafés gleich können wir auch in 20 Minuten nicht alles besprechen, was es zu besprechen gäbe. Kulturpolitisches Engagement und Ansätze für Interventionen, inklusive Arbeit im Literaturbetrieb, das sind eigentlich große Themen und die brauchen Zeit. Hinzu kommt, wir haben alle unterschiedliche Vorerfahrungen und unterschiedliche Wissensstände. Manche von uns arbeiten seit Jahren in der freien Literaturszene, andere stoßen gerade erst hinzu. Das ist mir wichtig, dass wir das für heute Abend im Hinterkopf behalten, dass wir heute Abend als Einstieg und Anstoß begreifen, um die Arbeit der letzten Jahre eine größere Öffentlichkeit zu ermöglichen, um Bereiche anzugehen, die in unserer Arbeitspraxis, in der Literatur, in der Kulturpolitik bisher wenig oder keinen Raum hatten. Die Fragen, die wir mit dem Projekt bearbeitet haben, lautete, jetzt wäre die Präsi wäre so nett, welche AkteurInnen, welche Strukturen und welche Mechanismen produziert die öffentliche Literaturförderung in NRW? Das ist eine große Frage. Wir haben sie in drei Unterfragen gegliedert. Die erste Unterfrage lautet, wie wirken öffentlich geförderte Preise, Residenzen und Stipendien? Die zweite lautet, wie wird das literarische Veranstaltungs- und Vermittlungswesen gefördert? Und die dritte, welche Aus-, Weiter- und Fortbildungsangebote gibt es und an wen richten sie sich? Wir haben in drei Phasen gearbeitet. Ich stelle die Phasen jetzt kurz vor und fasse die Ergebnisse zusammen. In Phase 1 haben wir alle öffentlich zugänglichen Dokumente untersucht. Dabei haben wir Wissen gesammelt und zusammengefasst, das bereits verschriftlicht wurde. 5 wichtige Ergebnisse waren hier. Erstens in Bezug auf die freie Literaturszene. Eine freie Literaturszene mit vielfältigen Rollen wie AutorInnen, VermittlerInnen, ModeratorInnen, ProduzentInnen und so weiter ist bisher kaum in den Förderstrategien abgebildet. Vielmehr ist ein großer Teil dieser Ressourcen aller drei Bereiche, Preise, Residenzen, Stipendien, Veranstaltungs- und Vermittlungswesen, Ausweiter und Fortbildungen, auf schreibende Individuen ausgerichtet. Oft erfordern diese Förderinstrumente, dass die Personen, die sie fördern, ungebunden sind, dass sie mobil sind, dass sie alleine reisen und leben können, dass sie Deutsch sprechen, dass sie ein hohes Maß an Selbstorganisation haben. Das ändert sich gerade schon ein wenig, aber es ist immer noch viel zu tun. Ein zweites Ergebnis in Bezug auf die Produktionszeiten und Arbeitsbedingungen ist, dass aktuell sehr viele AkteurInnen arbeiten und produzieren, dass sie das zu lange tun und für zu wenig Geld. Da nehme ich unser Projekt auch gar nicht aus. Die Arbeit in der freien Szene ist prekär. Man ist oft unsicher, ob man noch einmal gefördert wird und versucht daher so gut wie möglich zu arbeiten. Man arbeitet auch weiter, wenn eigentlich schon Feierabend ist. Das führt dazu, dass viele Projekte in der freien Literaturszene nicht inklusiv sind, weil halt nicht alle so arbeiten können. Außerdem steigt so das Konkurrenzverhältnis zwischen den AkteurInnen. Ein drittes Ergebnis im Bezug auf Auswahlgremien. Im Literaturbereich gibt es viele Auswahlprozesse durch Jurys. Bei Literaturpreisen, bei Projektförderungen, bei der Zulassung für einen Schreibstudiengang und so weiter. Aktuell steht jede Jury immer wieder vor der Frage, wie sie fair beurteilen und entscheiden kann. Es wird noch schwieriger, es bewerben sich auch immer mehr Personen, weil die Prekarität im Literaturbetrieb zunimmt. Wir haben uns gefragt, braucht man für diese vielen kleinteiligen Preise wirklich jedes Mal eine Jury? Oder kann man diese Auszeichnungen nicht fusionieren und damit auch Ressourcen sparen? Ein Ergebnis auf Zugänglichkeit und Inklusion in allen drei Forschungsfeldern, Preise, Residenzen, Stipendien, Veranstaltungs- und Vermittlungswesen, Ausweiter- und Fortbildungen, sind die Zugangs- und Teilhabebarrieren nach wie vor sehr hoch. Die Inklusion von Personen mit Behinderung, Personen mit chronischer Krankheit, mit Sorgeverantwortung, mit Fluchterfahrung wird nicht strukturell ermöglicht. Zudem wissen viele von uns, die davon nicht betroffen sind, wie sie sich eigentlich in diesen Themen weiterbilden können, wie sie daran arbeiten können, dass Barrieren abgebaut werden. Selbst wenn sie dabei unterstützt werden, haben sie in der Regel zu wenig Arbeitszeit dafür. Auch das muss sich ändern. Das letzte Ergebnis in Bezug auf die Kommunikation ist, dass der Austausch zwischen Kulturpolitik, Wissenschaft und freier Literaturszene nur sehr selten stattfindet. Dadurch entstehen Wissenslücken und Arbeitsprozesse werden verlangsamt. Nachdem wir diese ersten Ergebnisse erarbeitet haben, begannen wir mit Phase 2. In Phase 2 haben wir Arbeitstagungen zu diesen drei Unterfragen veranstaltet. Da war das Ziel, dass wir das implizite Wissen der Personen, der AkteurInnen sammeln. Implizites Wissen ist zum Beispiel Wissen, was man in seiner alltäglichen Arbeit nutzt, das noch nicht aufgeschrieben wurde. In Phase 2 haben wir Personen aus Kulturpolitik, aus der Wissenschaft, aus der Literaturszene in Gruppen arbeiten lassen. Wir haben ihnen Aufgaben gestellt. Ach, jetzt wäre die Präsi toll. Eine Frage war zum Beispiel, wie sieht für euch eine Idealvorstellung für künstlerisches Schaffen unter der Prämisse der Vereinbarkeit von kreativer Arbeit und Lebensrealität aus? Schwierige Frage. Eine weitere Frage war, welche neuen Förderformate könnt ihr unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen Professionalität, Diskriminierungssensibilität und Innovation entwickeln? Oder eine dritte, welche Qualifizierungsprogramme für ProduzentInnen könnt ihr unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen Professionalität, Diskriminierungssensibilität und Innovation erfinden? Das waren drei Fragen. Wir haben insgesamt 9 gestellt, also 3 pro Arbeitstag. Am Ende des Arbeitstages haben die Arbeitsgruppen sogenannte Prototypen gebaut. Ein Prototyp ist ein Modell, das wichtige Elemente oder Funktionen eines neuen Produkts zeigt. Ein Prototyp ist noch nicht perfekt und fertig für die Anwendung, aber man kann Prototypen als Vorlagen nutzen, mit denen man dann weiterarbeiten. Wir haben 9 Fragen, also 9 Prototypen pro Arbeitstagung entwickelt. Jetzt ist die Zeit zu knapp, alle 9 vorzustellen. Ich stelle einen vor. Wir nehmen die erste Frage, die ich gestellt habe. Wie sieht für euch eine Idealvorstellung für künstlerisches Schaffen unter der Prämisse der Vereinbarkeit von kreativer Arbeit und Lebensrealität aus? Man kann es auch leichter ausdrücken. Wie können wir ermöglichen, dass möglichst viele Menschen im Literaturbereich gut und kreativ arbeiten können? Als Antwort hat die Gruppe ein modulares System für ein Stipendium entworfen. Modular bedeutet, dass es aus unterschiedlichen Bestandteilen besteht und dass diese Bestandteile flexibel miteinander kombiniert werden können. Das Stipendium bietet zum Beispiel an, dass man sich länger an einem Ort aufhalten kann oder nur ein paar Tage. Dass man den Zeitraum bestimmt, die Art der benötigten Unterkunft und des Arbeitsorts. Man kann angeben, ob man Assistenz braucht, jemanden zum Dolmetschen. Ebenso kann man das Stipendium zu Hause wahrnehmen. Man kann entscheiden, ob man Produktionszeit oder Material braucht, ob man mit jemandem an dem eigenen Text arbeiten möchte, an der eigenen Idee. Man kann angeben, ob man neue Kontakte oder Netzwerke braucht. In der Bewerbung gibt man zudem an, wie man gerade arbeitet und wie man sich weiterentwickeln möchte. Man gibt an, welche Lebensumstände und Bedürfnisse man hat. Und daraus ergibt sich dann ein modulares System für ein Stipendium. Es ist jetzt leicht zu sagen, dass man diesen Prototypen nicht umsetzen kann, weil er zu teuer ist, weil er zu aufwendig ist, zu kleinteilig. Das stimmt nicht. Der ließe sich realisieren, zum Beispiel, indem man alle Stipendienprogramme in NRW kombiniert und neue Bewerbungsverfahren entwickelt. Dieser Prototyp war ein kleines Ergebnis der Arbeitstagung. Ein großes Ergebnis der Arbeitstagung ist, dass wir gemerkt haben, dass sich fast alle Prototypen verbinden lassen. Viele Prototypen schlagen modulhafte Verfahren vor und viele Prototypen schlagen Verfahren vor, die unterschiedliche Level bedienen. Module haben den Vorteil, dass sie zum Beispiel auch Absagen auffangen können und Weiterentwicklungen anstoßen. Das ist ein Vorteil, weil dann weniger Energie verloren geht. Energie derjenigen, die sich bewerben, aber auch Energie derjenigen, die die Bewerbung prüfen. Ein Ansatz, ein Zwischenergebnis zum Weiterarbeiten lautet also vielleicht hier: Kann man bestehende Förderinstrumente kombinieren, um Ressourcen zu sparen und die Breite des Förderinstruments zu verbessern? Mit dieser Frage haben wir Phase 2 beendet. In Phase 3 wollten wir neues Wissen erproben und erarbeiten. Dafür haben wir beispielhaft eine Literaturveranstaltung mit einem KünstlerInnen-Team veranstaltet, das heißt Stoff aus Luft. Die Veranstaltung hat literarische Formen wie Prosa und Lyrik mit Musik und ästhetisch integrierten Maßnahmen der Barrierefreiheit kombiniert. Zur Vorbereitung der Veranstaltung haben wir gemeinsam mit Max Grayson von Unlabel einen Workshop zu Aesthetic of Access im Literaturbereich gemacht. Mit dem Begriff Aesthetic of Access bezeichnet man Maßnahmen, die Barrieren in Kunst- und Kulturveranstaltungen abbauen. Eine dieser Maßnahmen ist zum Beispiel die künstlerisch integrierte Audiodeskription. Dafür arbeiten ExpertInnen für die Maßnahme, zum Beispiel blinde oder sehbehinderte Personen oder KünstlerInnen, mit sehenden KünstlerInnen von Beginn an zusammen. Die Audiodeskription ist dann Teil der Aufführung. Das heißt, das ganze Publikum hört die Audiodeskription. Künstlerisch integrierte Audiodeskription kennt man vor allem im Tanz und in den darstellenden Künsten. Da wird sie oft eingesetzt. Bei Literaturveranstaltungen habe ich es noch nie gesehen. Das liegt vielleicht auch daran, dass man bei Literaturveranstaltungen oft noch denkt, dass der vorgelesene Text im Mittelpunkt steht. Wir haben bei dieser Phase gelernt, wie herausfordernd die inklusive Gestaltung von Workshops und Veranstaltungen sein kann. Dazu könnt ihr dann auch noch mehr in unserem Bericht nachlesen. Er wird Ende dieses Jahres, Anfang nächstes Jahres veröffentlicht werden. Überraschend war für mich, welche neuen und kreativen Möglichkeiten sich ergeben haben. Zum Beispiel wurde vom Anfang an ein gemeinsamer Hörraum beschrieben. Dadurch konnte sich das Publikum langsam auf die Veranstaltung einstellen und sich an das Thema gewöhnen. Es gab zwischen Texten viel Pause mit atmosphärischer Musik. Dadurch wurde die Geschwindigkeit der Veranstaltung reduziert. Man hat sich weniger schnell überfordert gefühlt. Das passiert oft und schnell bei Lyrik. Durch die visuellen und kreativen Selbstbeschreibungen haben sich die KünstlerInnen zu Beginn sehr individuell vorgestellt, aber mit einer Sprache, die auch stilistisch zu ihren Texten gepasst hat. Es gäbe jetzt hier noch viel zu erzählen, aber ich ende erstmal hier. Wir haben jetzt kurz Zeit für Verständnisfragen aus dem Publikum und vielleicht auch schon aus dem digitalen Livestream. Es geht nur um Verständnisfragen. Eure Diskussionen möchten wir gleich an den Weltcafé-Tischen führen. Da ist genügend Zeit für Austausch. Vielen Dank.
Hallo, ich schalte mich hier nochmal kurz ein. Ihr hört gleich eine Zusammenfassung der Gespräche, die wir an den Arbeitstischen geführt haben. Da unterhalten sich Paulina Seifried, Jerome Lenzen und ich. Paulina ist unter anderem Expertin für Barrierefreiheit und berät bei Unlabel übrigens auch Literaturhäuser und LiteraturveranstalterInnen. Ihr könnt über das Programm Access Maker dort kostenlos Erstberatungen bekommen, vor allem auch digital. Wir haben in unserem Projekt davon sehr profitiert. Wenn euch das interessiert, findet ihr den Link dazu in den Shownotes. Jerome Lenzen arbeitet an der Schnittstelle von Kulturvermittlung, Kulturmanagement und Kulturpolitik und vor allem in der Kulturpolitik tatsächlich auch in unterschiedlichen Gremien, zum Beispiel im Ausschuss für Kunst und Kultur der Stadt Köln, als Mitglied im Kunstbeirat und als Jurymitglied des Diversitätsfonds im Ministerium für Wissenschaft und Kultur in NRW. Jerome und ich haben schönerweise immer wieder Gespräche über kulturpolitische Entwicklungen in NRW. Wenn ihr euch in dieser Hinsicht aufstellen wollt, kann ich euch das auch nur raten, also diese berühmten Banden an dieser Stelle zu bilden und einfach mal den Kontakt zu Personen aufzunehmen, die bereits in diesen Zusammenhängen arbeiten. Mir hat das immer sehr geholfen, so vage Gefühle, aber auch konkrete Fragen zu besprechen, die mich so umtreiben.
Und ich schaue direkt meine Kollegin Paulina an. Ihr habt ja noch so ein bisschen gesprochen. Manche würden sagen überzogen. Da möchte ich natürlich wissen, was hat euren Tisch bewegt? Worüber habt ihr diskutiert?
Ja, also wir hatten tatsächlich das Glück, dass wir eine Kollegin von Handverlesen bei uns am Tisch hatten, als sozusagen super tolles Praxisbeispiel, dem wir auch angefangen haben. Also wir haben das Gespräch so ein bisschen gegliedert in Beispiele, Wünsche, Herausforderungen und Fragen und haben eben erstmal über das Beispiel Handverlesen gesprochen. Handverlesen übersetzt literarische Texte in Gebärdensprache und publiziert dann zweisprachig sozusagen mit Text und QR-Code zum Gebärdensprachvideo. aus dieser tollen Situation haben wir dann aber auch über Veranstaltungen im Literaturbereich gesprochen und mussten feststellen, dass die tatsächlich noch sehr viele Barrieren haben, unter anderem eben, weil wir jetzt eben über taube Kultur auch gesprochen hatten, die Barriere, dass es sehr selten noch DGS-Verdolmetschung bei literarischen Veranstaltungen gibt, was ja tatsächlich bei Fachtagungen oder anderen Frontalveranstaltungen mittlerweile relativ gängig ist. Das heißt, das wäre schon mal ein erster Wunsch, dass man da mehr anbietet. Wir haben dann darüber gesprochen, ich gehe einfach einmal durch, ne? Genau, dass wir von zwei Seiten über das Problem, das Bubble-Problem sozusagen, also dass die Literaturszene doch sehr geschlossen wirkt erstmal, sehr homogen. Wenn man niemanden kennt, fühlt man sich vielleicht auch erstmal nicht so willkommen, möchte nicht so gerne zu Veranstaltungen gehen oder zumindest nicht lange bleiben. Und haben dann auch das ausgeweitet, kurz als Exkurs über andere Kulturveranstaltungen gesprochen, wo es ja häufig leider ähnlich ist. Und dass aber wiederum die Veranstalter dann das Problem haben, wie erreichen sie denn Menschen außerhalb dieser Bubble? Dann gab es den lustigen Switch, dass wiederum zwei taube Personen in der Gruppe gesagt haben, ja, umgekehrt haben sie das Problem, dass wenig Literaturveranstaltungen, wie gesagt, eben zugänglich sind für beispielsweise taube Menschen, weil es keine Verdolmetschung gibt und sie deswegen nicht zu den Veranstaltungen kommen. Also wäre sozusagen der logische Schluss, auf den wir gekommen sind, mehr Barrierefreiheitsmaßnahmen einfach mal anbieten, dann im besten Fall natürlich MultiplikatorInnen kontaktieren, die das dann verteilen in den unterschiedlichen Communities, weil es eben noch sowieso sehr wenig Angebot gibt, ist die Chance dann relativ groß, dass Menschen auch kommen. Letzter Punkt. Große, große Herausforderung ist die Zeit. Wir wissen alle, dass Produktion von Kulturveranstaltungen in meisten Fällen sehr unter Zeitdruck passieren. Es gibt diverse Deadlines, es gibt knappe Ressourcen und so weiter. Und das ist natürlich auch im Punkto Inklusion, Barrierefreiheit ein großes Thema. Die Abläufe sind meistens so knapp getimt, dass da auch schwierig ist, Barrieren abzubauen, Barrierefreiheitsmaßnahmen eben zum Beispiel auch künstlerisch zu integrieren oder überhaupt rechtzeitig AkteurInnen wie zum Beispiel DolmetscherInnen anzufragen. Vielleicht zu viel.
Ich habe eine Rückfrage, weil du über MultiplikatorInnen gesprochen hast. Kannst du noch mal so ein bisschen sagen, wer solche MultiplikatorInnen sein können?
Gerne, genau. Also zum Beispiel Verbände, die an der Schnittstelle arbeiten, aber auch bekannte Einzelpersonen, da gibt's ja leider immer noch relativ wenig, aber die findet man dann sehr schnell, die handverlesen, die dann im Literaturbereich das streuen könnten. Unlabel, kurze Eigenwerbung, um jetzt in Köln zu bleiben, Mittendrin e.V., also AkteurInnen, die eben großes Netzwerk in unterschiedlichen Communities haben, aber auch den Kulturbezug haben und somit auch Adressen sind, wo sich Menschen hinwenden und nachschauen in den Newslettern und so weiter.
Dankeschön. Jerome, an dich die gleiche Frage. Ihr habt ja noch länger überzogen. Worüber habt ihr gesprochen? Was waren so virulente Themen?
Wir haben in der vorweihnachtlichen Tradition einen Wunschzettel geschrieben. Also wir haben relativ viele konkrete Vorschläge an die Kulturpolitik formuliert. Wir haben aber auch vorher noch, bevor ich da konkret werde, über Zugangsbarrieren gesprochen. Wir haben nämlich festgestellt, dass die Kulturpolitik zunächst einmal sehr verschlossen ist. Wir haben uns gefragt, wie ist das überhaupt möglich, neben Vollzeit die Kapazität zu haben, sich kulturpolitisch zu engagieren? Wie ist es möglich, diese Sprache zu verstehen, was muss man eigentlich lesen, sich weiterbilden. Da gibt es einen großen Bedarf, um überhaupt mitreden zu können in diesen Gremien. Und es war so ein Gefühl im Raum, ein Zitat, es lähmt, dass es so viel Wissen und so viel Sprache um Kulturpolitik braucht, um dort mitzureden. Das ist zunächst einmal, was ich so einschränkend sagen möchte. Auf der anderen Seite haben wir aber auch kulturpolitisch aktive AkteurInnen am Tisch gehabt. Es gibt ja unter anderem eine Interessensvertretung seit 2018, mit über 200 Mitgliedern, wenn ich die Zahl richtig mitgeschrieben habe. Die dabei ist, unter anderem auch einen letztendlich Förderungskatalog aufzustellen. Und auch das ist letztendlich ein kulturpolitisches Engagement. Und sie verstehen sich im Grunde genommen auch dann als kulturpolitische Akteure, wenn sie sich kulturpolitisch verhalten, als zum Beispiel LiteraturveranstalterInnen.
Du hast gesagt, es tritt Lähmung auf, auch in Bezug auf die hohe Einstiegshürde, was das Wissen betrifft. Wo würdest du denn sagen, könnte so ein erster Ansatzpunkt sein, wo würde ich das einmal eins der Kulturpolitik lernen? Gibt es eine Ressource, die du da gerne empfiehlst?
Seit kurzem ist es ja möglich, einen Livestream zu verfolgen. Das ist ja auch schon relativ neu, dass in Köln der Kulturausschuss live gestreamt wird. Und das ist, finde ich, erstmal so als Einstieg das beste Anschauungsmaterial. Darüber hinaus gibt es aber unterschiedliche Träger, die versuchen, Kulturarbeitende stärker an die Kulturpolitik ranzuführen. Zum Beispiel die Bundesakademie in Wolfenbüttel wäre da zu nennen. Aber auch in Nordrhein-Westfalen haben wir verschiedene Akteure. Und ich würde vor allem die Interessensvertretungen nennen, die in Köln ja in den letzten Jahren wahnsinnig an Zulauf bekommen haben, die gestärkt wurden natürlich auch durch ein Förderinstrument und dadurch noch effektiver ihre Arbeit machen können. Und da sehe ich große Wissensressourcen.
Also das Kulturnetz als Interessensvertretung, jetzt lasse ich diese Pause, damit du welche ergänzen kannst.
Beispielsweise auch, ich habe ja die Literatur schon erwähnt, aber die Initiative Freie Musik könnte man noch nennen. Oder auch die Jazzkonferenz, die sich sehr geschickt angestellt hat in den letzten Jahren, um kulturpolitische Kanäle zu öffnen. Da geht es eben darum zu schauen, was ist meine eigene Interessensvertretung, wo kann ich mich auch einbringen. Was wir aber auch gehört haben, ist, viele sind Mitglieder, aber wenige amtieren dann auch. Und das habe ich jetzt auch zum Beispiel schon von den freien Kunsträumen der Initiative EIC gehört, dass es gar nicht so einfach ist, die Vorstandsämter zu besetzen, weil auch das natürlich ein Ehrenamt ist.
Ja, das kann ich als ehrenamtliche Vorsitzende von diversen Vereinen sagen. Diese Wunschzettel klebst du gleich an die, wie heißt das? Flipchart. Dann können natürlich auch gerne weitere Wunschzettel dazu geschrieben werden. Die Flipchart von Paulinas Arbeitsgruppe kann auch eingesehen werden. Meine kann nicht eingesehen werden, weil wir es nicht geschafft haben, Sachen aufzuschreiben. So ist das meistens, dass so diejenigen, die die größte Verantwortung tragen, ihr nicht gerecht werden. Aber ich fasse jetzt kurz zusammen. Wir haben zum Einstieg tatsächlich über eine weitere Diskriminierungskategorie gesprochen. Ich habe hier einige im Vortrag genannt, aber die der Klasse zum Beispiel nicht. Alter habe ich auch nicht genannt, Gender habe ich nicht genannt. Aber in Bezug auf Klasse haben wir nochmal überlegt, wie das eigentlich auch Förderpolitik beeinflusst. Das hat natürlich einerseits mit der Art und Weise zu tun, das ist bei Paulina auch schon angeklungen, wie komme ich in die Szene rein, wie kann ich mich vernetzen, woher habe ich eigentlich Kontakte, weil das nicht nur nett ist, Kolleginnen zum Coworken und Austauschen zu haben, sondern tatsächlich auch in den Momenten, wo man für bestimmte Förderinstrumente vorgeschlagen wird. Es gibt sehr konkret auf Landesebene ein Stipendium, auf das man sich nicht bewerben kann, man wird vorgeschlagen und die Personen, die in der vorschlagenden Position sind, wenn die zum Beispiel ein professorales Amt betreiben, an Kunsthochschulen lehren und so weiter, setzen sich ihre Netzwerke häufig aus diesen Gruppen zusammen, also aus Personen, die an Kunsthochschulen studiert haben. Wenn jetzt eine Person dazukommt, die an der Kunsthochschule nicht studiert hat, an der Uni vielleicht auch nicht studiert hat, wird die erstmal nicht in diesem Netzwerk auftauchen und dann stellt sich vermehrt die Frage, wie soll denn diese Person nun Sichtbarkeit erlangen, um möglicherweise vorgeschlagen zu werden. Darüber hinaus ist Klasse also auch in Bezug auf Bildung und Kanonwissen natürlich von Relevanz, implizit auch auf bestimmte Formen der ästhetischen Kriterien, die dann bemüht werden. Dann haben wir nochmal das Thema gewechselt, haben nochmal über die Rolle von Jurys und Auswahlverfahren, aber vor allem auch über Juryzusammensetzung und Transparenz in Juryverfahren gesprochen, haben bemerkt, dass es natürlich, wenn man Teil einer Jury ist, eine Aufgabe, die man wertschätzt, ist auch ein großes Privileg. Man erhält Zugang zu neuen Personen, die sich im Feld aufhalten, neuen Texten, die diese Personen schreiben. Man bekommt ein unglaubliches Überblickswissen, das man vielleicht sonst nicht hat. Aber es ist nach wie vor, und das wurde auch in der Runde gesagt, auch immer mit Legitimitätsfragen verbunden. Also wer ist man, diese Auswahl zu fällen, auf Grundlage welcher Kriterien und inwiefern wird man eigentlich aufgrund des eigenen Wissens diesen Kriterien gerecht, beispielsweise Internationalität. Als drittes Thema kam nochmal die Frage von Selbstständigkeit und Erwerb innerhalb des Betriebs auf. Die Frage, wie bestreitet man seinen Unterhalt? Wie bestreitet man auch die Selbstständigkeit? Das sind, glaube ich, auch Themen, die bisher im Bereich der Literaturförderung, Literaturberatung nicht so sehr diskutiert werden. Also so harte wirtschaftliche Fragen. Ach, wie mache ich meine Steuererklärung? Wo es auf jeden Fall auch, und da wären wir so in dem dritten Feld, das wir heute gar nicht mehr so richtig abgedeckt haben, so Weiterbildungsbedarfe geben würde. Habt ihr eine Frage an mich?
Ich würde gerne für etwas werben, was zu dem Thema ganz gut passt, nämlich den Diversitätsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen. Da bin ich nächste Woche in der Jury-Sitzung und wir haben ganz, ganz wenige Literaturanträge. Und uns wird jedes Jahr gesagt, wenn etwas aus dem Literaturbereich kommt, bitte guckt euch das genau an, weil wir wollen mehr Literatur fördern. Und da kommt ganz, ganz wenig bisher an. Ich glaube, 4 waren es letztes Jahr, 4 Anträge von 248. Da würde ich mich sehr freuen, wenn das heute viele hören und nächstes Jahr einen Antrag stellen.
Jetzt muss ich zurückfragen, wenn man sich beim Diversitätsfonds bewirbt, darf man sich dann auch im Literaturreferat bewerben oder schließt sich das aus wegen Doppelförderung?
Das weiß ich nicht.
Das wäre vielleicht der Grund.
Ich weiß, es ist so. Es schließt sich aus. Ja.
Okay. Mit diesem Bummer enden wir. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit und euer Engagement.
Die Veranstaltung war eine Kooperation zwischen Insert Female Artist und dem Literaturhaus Köln. Das gesamte Forschungsprojekt wurde gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW und der Kunststiftung NRW. Die Arbeitstagungen wurden zudem gefördert und unterstützt von der Burg Hülshoff Center for Literature, dem DFG-Graduiertenkolleg Gegenwart Literatur an der Universität Bonn, dem Fritz-Hüser-Institut für Literatur und Kultur der Arbeitswelt in Dortmund sowie dem Institut für Kulturpolitik in Bonn. Darüber hinaus entstand eine Essayreihe, die das Goethe-Institut Schweden finanziert und unterstützt hat. Der Workshop zur kreativen Audiodeskription und die Veranstaltung Stoff aus Luft wurde gefördert vom Referat für kulturelle Teilhabe der Stadt Köln. Das Forschungsprojekt wurde begleitet durch den Podcast Temporär und Prekär bei 54 Books, Feuilleton im Internet. In 2,5 Jahren haben wir mit sehr vielen Personen zusammengearbeitet. Ich kann sie nicht alle aufzählen, ich möchte aber trotzdem danken. Viele von euch kannte ich vorher nicht, manche kannte ich noch nicht so gut. Ich habe mich an euch gewandt mit großen Fragen, Aufgaben und Bitten. Ihr alle habt das Projekt vorangebracht, es befragt, ergänzt, kritisiert und verbessert. Vielen Dank für eure ganze Arbeit. Vielen Dank an das Team des Abends, Elsa Artmann, Jerome Lenzen und Paulina Seyfried, Konstanze Bustian, Raphael Evitan Grombelka und Jenny Bartsch für ihre Übersetzung, Nathan Ischauer für die Fotos, Kojo the Cook für das köstliche Essen, Lukas Düllingen und Benedikt Fuchs für Streaming und Video. Dank an unseren technischen Leiter Romans Roker und das LIFO-Team Nele Rensland für Finanzierung und Controlling, Mona Sachse für Produktion, Josephine Simonsen für Öffentlichkeitsarbeit und Social Media. Die Podcast-Folge wurde zudem produziert und aufgenommen von Mona Sachse. Vielen Dank für deine Geduld. Ich bin eine schreckliche Vorleserin.
Temporär und prekär. Der Literaturpolitik-Podcast mit Svenja Rainer und Son Lewandowski.